Bitte, Christin Breitenfellner, mit dem Thema Opfer.
Ja, ich begrüße Sie. Vielen Dank für die Einladung. Es ist meine große Ehre. Dieser Morgen hat sehr vergnüglich angefangen und jetzt muss ich mit dem großen, schweren, monumentalen Thema Opfer weitermachen. Ja, also das Thema scheint groß und umfassend und ist das auch. Ich will versuchen, Sie damit nicht zu erschlagen. Trotzdem kann ich natürlich keinen auch wie immer vergnüglich gearteten Vortrag bieten. Sehr wohl hat er aber, glaube ich, groteske und tragikomische Elemente. Ja, es geht kurz gesagt um Opfer, um die vermehrte Aufmerksamkeit für Opfer in unserer Kultur auf der einen Seite und um eine neue Sündenbockjagd im Namen von Opfern auf der anderen Seite. Denn auch heute wird noch verfolgt, aber im Namen der Opfer. Das Thema hat zahlreiche Aspekte, von denen haben wir versucht, im Vorfeld jetzt mit dem Leitungsteam ein paar herauszugreifen. Das ist natürlich schwer, weil eigentlich geht es immer um alles. Bitte versuchen Sie, sich davon nicht erschlagen zu lassen. Vor allem, ich weiß nicht, manche von Ihnen sind Musiker und zeichnen und sind vielleicht nicht gewohnt, abstrakt zu denken. Manche lieben das. Nein! Gewohnt, ja. Jetzt habe ich schon die erste Schote geliefert, ungewollt. Also gut, es wird trotzdem vergnüglich. Also es wird doch vergnüglich. Nein, also ich weiß, dass manche nicht gewohnt sind, Tag und Nacht Bücher zu lesen, die nur mit abstrakten Begriffen um sich schlagen, um sich werfen und dadurch vielleicht sich am Anfang erschlagen fühlen werden von meinen Ausführungen. Deswegen war das nicht als diskreditierende Bemerkung gegen irgendwelche Künstler gemeint, dahergelaufenen Künstler, sondern als Entwarnungsversuch. Also wir werden das Thema versuchen, so lang zu umkreisen, bis hoffentlich die meisten ein Gefühl dafür haben, zu verstehen, worum es geht. Ich glaube und hoffe, dass vielen unterwegs jetzt, während ich sprechen werde, zahlreiche Beispiele einfallen werden, weil es geht um Medien. Manche davon werde ich selbst kurz anreißen, die leider alle in extenso zu bringen. Dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber wir werden, glaube ich, nachher Zeit haben. Ich hoffe, dass es mir gelingt, Zeit nachher zu reservieren für eine Diskussion und auch morgen. Ja, es geht heute, werde ich eine kleine Einführung geben und wir werden dann über, nach einer kleinen Pause über das Thema Opfer in den Medien sprechen. Ich bin ja auch, wie Tanja schon gesagt hat, im Zweitberuf Journalistin, also geht es auch um meine eigene Zunft. Ja, und da tauchen dann auf das Entführungsopfer Natascha Kampusch, die geweigert hat, sich wie ein Opfer zu verhalten und deswegen in der Gunst des Publikums sehr schnell gefallen ist. Oder auch der Wettermoderator Jörg Kachelmann, der ja von den Medien gejagt wurde und dessen Freispruch dann niemand mehr mitbekommen hat. Oder auch Karl Theodor zu Guttenberg, Christian Wulff, gestürzte Götter. Und hier gehört auch die MeToo-Debatte. Also mir wurde im Vorfeld gesagt, ja, wir wollen vielleicht auch mit dir über MeToo sprechen. Da habe ich erstmal Angst bekommen. Aber natürlich führt diese Debatte genau ins Kern des Problems, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Deswegen, wer weiß, vielleicht gelingt es uns ja zivilisiert über dieses Thema zu sprechen, weil das ist ja eigentlich das Hauptproblem bei dem Opferthema, dass es so oft eben nicht möglich ist, zivilisiert und mit wechselseitiger Wertschätzung über dieses Thema zu sprechen oder auch nur die Argumente von anderen Menschen bis zum Ende anzuhören. Ja, und ich hoffe, dass es in diesem Rahmen möglich sein wird. Also auch niemand, der irgend so einen provokanten Satz von mir hört, den gleich gegen mich verwenden wird. In der Diskussion. Ja, erst morgen gehen wir dann zurück zu den Ursprüngen des Opfers in der Menschheitsgeschichte und Religion. Und ich werde Ihnen einen der, wie ich finde, interessantesten, unbekannten Religionsphilosophen vorstellen, René Girard, ein Franzose, der das Opfer am Beginn der Kultur sieht und im Christentum, vor allem der Passionsgeschichte, eine revolutionäre Entwicklung ausmacht, die Entschlüsselung eines der mächtigsten Instrumente kollektiver Gewalt, den Sündenbockmechanismus. Dieser Sündenbockmechanismus zeigt sich auch heute vornehmlich, also hierzulande, vornehmlich in den Medien, wo Skandale und Prominentenhatz dominieren, aber auch die Vorführung wirklicher Opfer, die damit zum zweiten Mal viktimisiert werden. Da das Thema Opfer oft falsche Erwartungen weckt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es in meinem Vortrag nicht um Opfer geht, also nicht um Menschen, die Schmerzen oder Unrecht erlitten haben, sondern darum, wie man über Opfer redet, also um den quasi religiösen Opfertanz in den Medien. Und erst morgen geht es dann wirklich um Religion. Etwas nicht zu verstehen, kann ein hervorragender Motor sein. Am Anfang meiner Beschäftigung mit dem Thema Opfer stand das Unverständnis. Ich saß als Kind in der Kirche und verstand es nicht. Warum musste Jesus sterben? Warum hat er sich geopfert? Warum muss es überhaupt Opfer geben? Später studierte ich Literatur und Philosophie und da war sie wieder, diese anscheinende Notwendigkeit, dieser Appell, diese unverständliche Tat mit ihren schwülstigen Begründungen, das Opfer. In Sophokles, Antigone, in Goethes, Iphigenie, bei Nietzsche und Rilke, sogar im sogenannten modernen Roman, etwa Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, wo Franz Bieberkopf traumatisiert durch den Ersten Weltkrieg aus dem Gefängnis entlassen wird. Es lebe der Kaiser, lebe der Kaiser, das Opfer, das ist der Tod, hört er im Wahn die Stimmen aus dem längst vergangenen Krieg. In den Zeitungen erschienen damals in den 80er Jahren, also nicht bei Franz Bieberkopf, sondern in meiner Jugend, neben den Opfern des Nationalsozialismus nach und nach weitere Opfer. Die Verkehrsopfer, die Krankheitsopfer, die Gewalt- und Missbrauchsopfer und die Opfer von diversen Formen der Diskriminierung. Aktuell waren die Opfer des damals noch heimischen Terrors der Rote Armee-Fraktion, die nun schon so lange tot zu sein scheint und die ihre Opfer deswegen ermordet hatte, weil sie Täter in ihnen sah. Wer heute an Terroropfer denkt, sieht Unschuldige vor sich, die für ein Medienspektakel bluten mussten, allen voran die über 3000 Toten des Anschlags vom 11. September 2001, an dem ein Dutzend Männer eine weltpolitische Zäsur einleitete. Opfer überall. Welche Zeitung man aufschlägt, welchen TV-Kanal man anschaltet, welche Website man anklickt, man sieht Opfer. Opfer von Kriegen, von Verbrechen, von Wirtschaft und Politik, von Naturkatastrophen und Krankheiten, von Missbrauch und Diskriminierungen, Erniedrigungen und Beleidigungen. Neben den realen Opfern, den Verwundeten und Toten, gibt es die Opfer, die man nicht sehen kann und die trotzdem oder gerade deswegen die Medien dominieren. Es scheint keinen Lebensbereich zu geben, der keine Opfer produziert. Wir sind Opfer der Politiker, Politiker sind Opfer der Medien, die Verbrecher sind Opfer ihrer Kindheit, die Depressiven sind Opfer ihrer Krankheit, die Kleinanleger sind Opfer der großen Finanzakteure, die Konsumenten sind Opfer der Werbung, die Arbeitslosen sind Opfer der Arbeitsmarktpolitik, die dafür verantwortlichen Politiker sind Opfer der multinationalen Konzerne. Wir leben in einer Gesellschaft, die den Opfern mehr Beachtung schenkt als jede andere zuvor, mit positiven Folgen. Der Opferschutz vor Gericht wurde stetig ausgebaut. Bei Missbrauchsskandalen melden sich immer zahlreichere Opfer, denn es gilt immer weniger als Schande, Opfer zu sein. Und es wird immer leichter, als Opfer Entschädigung zu erhalten. Die negativen Folgen dieser Fokussierung auf die Opfer sind unschwer auszumachen. In einem merkwürdigen, bisweilen ans Hysterische grenzenden medialen Gerangel darum, Opfer aufzuspüren, die Täter oder sich selbst oder gleich alle zusammen zu beschuldigen und sich damit als überlegen in Szene zu setzen. Und in der zunehmenden Selbstwahrnehmung von Menschen als Opfer. Die gesteigerte Sorge um die Opfer zwingt zu permanenter Selbstkritik und einer Demut, die, sei sie echt oder simuliert, auf das Christentum zurückgeht. Nur gibt es inzwischen niemand gerne zu. Lieber macht man sich auf die Suche nach den Tätern. Denn wo es Opfer gibt, muss es auch Täter geben. Die Medien und in ihrem Schlepptau die Öffentlichkeit sind ihnen auf der Spur und kreieren damit neue Opfer, Opfer zweiter Ordnung, indem sie entweder tatsächliche Opfer vorführen und damit ein zweites Mal viktimisieren, ich hatte als Beispiel ja Natascha Kampusch genannt, oder indem sie echte oder vermeintliche Täter jagen und damit zu Opfern machen. Man nennt es Skandal. Und diesem folgt der sogenannte Shitstorm in den sozialen Medien, die zeitgenössische Form des Rufmords. Auch das gehört zu den negativen Folgen des Opferhypes, das schwindende Mitgefühl mit den Tätern und ihre immer schnellere Vorverurteilung unter Preisgabe der Unschuldsvermutung, die das Opfer für sich gepachtet zu haben scheint. Am meisten agitieren die Öffentlichkeit die Opfer des Terrors neuer Prägung, der versucht, so viele Unschuldige wie möglich zu töten, um ein Maximum an Aufmerksamkeit zu erheischen. Von Terroristen im Namen des militanten Islam bis zu Amokläufern mit privater Agenda. Sie treiben ein perfides Spiel mit der Sensibilisierung der westlichen Demokratien in Bezug auf Opfer und machen damit deren Medien zum Mittätern. Das Opfer stammt aus der Religion und Mythologie. Wie kann es sein, dass es immer noch das offensichtliche, aber dennoch auf vertrackte Weise unsichtbare Zentrum unserer säkularisierten Welt bildet? Dieser Vortrag knüpft an mein Buch »Wir Opfer«, warum der Sündenbock unsere Kultur bestimmt, das hat die Tanja ja gezeigt, aus dem Jahr 2013 an, das im Herbst dieses Jahres gekürzt und mit neuem Fokus als Essay erscheinen wird. Es stellt die Thesen des Buchs komprimiert vor und bildet auch die Grundlage zu diesem Vortrag. Standen damals, also 2013, vorwiegend Skandale wie Missbrauchsvorwürfe gegen die katholische Kirche oder Einzeltäter wie Jörg Kachelmann, Plagiatsvorwürfe, Stichwort Gutenberg und Opfer zweiter Ordnung, die in den Medien vorgeführt oder kreiert worden sind, im Fokus der Öffentlichkeit, so hat sich in letzter Zeit wieder der Terror im Namen des militanten Islam in ihr Zentrum zurückgebombt. Der in erbarmungslosen Kampf um die Aufmerksamkeit, Skandale und Missbrauchsvorwürfe immer wieder in den Hintergrund zu drängen vermag. Dieser Terror bedroht, anders als etwa jener der Rote Armee-Fraktion aus den 70er und 80er Jahren, jeden Einzelnen. Er dominiert die Köpfe, obwohl er objektiv gesehen eine geringere Bedrohung darstellt als etwa der Autoverkehr, dessen Opfer jedes Jahr in Statistiken begraben und mit einem Schulterzucken quittiert werden. Die zahlreichen Opfer, die Selbstmordanschläge im Nahen Osten beinahe wöchentlich produzieren, sind hierzulande nur eine Kurzmeldung wert, während jeder Anschlag in Madrid, London oder Berlin mitten ins Herz der labilen Psyche der westlichen Öffentlichkeit trifft. Denn Opfer ist nicht gleich Opfer. Es gibt Opfer, die niemanden aufregen, und Opfer, mit denen alle mitfühlen, erinnerte Opfer und vergessene Opfer. Der Opferbegriff verdankt seine jüngste Karriere, zu einem nicht unwesentlichen Teil dem Aufstieg der Political Correctness, dem verschärften Bewusstsein für sprachliche Diskriminierung. Sie führt in ihrer besorgten, ängstlichen Variante dazu, nichts falsch machen zu wollen, um sich von anderen keine Vorwürfe einzuhandeln und Opfer präventiv zu schützen und zu schonen und sich damit auch ein wenig zu entmündigen. Und in ihrer aggressiven, selbstbewussten Form zu einer Überheblichkeit, die sich als Speerspitze der Moral empfindet und durch das Aufspüren von Opfern in immer versteckteren und auf den ersten Blick immer harmloseren Situationen eine Pole Position zuspricht, besser zu sein als die anderen. Ein Wettbewerb, der bisweilen groteske Formen annimmt. Das Bedenkliche dabei, vor allem Letztere, geht oft mit Verfolgung einher. Allerdings unter einem Deckmantel, nämlich im Namen der Opfer zu handeln. Sie arbeitet mit Schuldzuweisungen und ist deswegen darauf angewiesen, einen Täter dingfest zu machen. Und so lautet die erste hektische Frage bei jeder Form von Unglück, sogar bei Naturkatastrophen heutzutage: Wer ist daran schuld? Denn wo ein Opfer ist, muss es doch einen Täter geben, oder nicht? Matthias Dusine und Thomas Edliger unterscheiden in ihrer Studie in Anführungszeichen, so macht man ja, wenn man politisch korrekt spricht, Glanz und Elend der Political Correctness zwischen realen Opfern, das heißt Opfern von außersprachlichen, faktisch nachweisbaren Macht- und Unterdrückungsverhältnissen, symbolischen Opfern, das heißt Opfern sprachlicher Diskriminierungen, gefühlten Opfern, das heißt durch den Opferdiskurs sensibilisierte und eingebildeten Opfern. Letzteres bezeichnet jene anscheinend zahlreicher werdenden Zeitgenossen, die aus dem Opferdiskurs Profit zu schlagen oder sich ins Licht der Aufmerksamkeit zu rücken versuchen. Ja, eins der ersten Beispiele werden vielleicht manche von Ihnen kennen. Da gab es in den 90er Jahren eine gewisse Stella Liebeck, die bei McDonald's Kaffee gekauft hat, ins Auto genommen hat und sich den heißen Kaffee in den Schoß geschüttet hat und die daraufhin McDonald's geklagt hat auf Schmerzensgeld, weil wenn man erwachsen ist, kann man ja nicht wissen, dass Kaffee heiß ist. Und also ist McDonald's dran schuld. Da gab es dann 160.000 Dollar Schmerzensgeld und 480.000 Dollar Strafschadenersatz. Klage, und die haben sich dann verglichen in einer unbekannten Summe, vermutlich hohen Summe. Ja, ich habe in dem Buch, da habe ich ein Jahr Beispiele aus den Medien gesammelt, die waren zum Teil haarsträubend, manche noch harmlos. Das Kind im Kindergarten fällt vom Baum, ich meine, wie es halt so ist, Kinder tun sich ständig weh. Die Eltern klagen den Kindergarten auf 10.000 Euro, weil Arm gebrochen. Und mein Lieblingsbeispiel, ein Mann, der den Geliebten seiner Frau klagt, weil er wegen Liebeskummer jetzt an Depressionen leidet und Schadensersatz bekommen möchte. Dieser Mann ist da noch nicht durchgekommen damals, also als das vor 3, 4, 5 Jahren in der Zeitung stand, aber Gerichte haben sich schon damit befasst. Ja, also wirklich, dass die nicht sagen, Entschuldigung, aber wir sind mit Steuergeldern bezahlt und können uns nur um wichtige Sachen kümmern. Also das grob gesagt beweist es eine Tendenz auf, dass man einfach für immer geringere Wehwehchen versucht, einfach Schadensersatz oder irgendwie versucht, oh ja, mir ist was passiert, na, von wem kann ich denn jetzt mal Geld bekommen? Und das kommt aus dem amerikanischen Rechtssystem, greift aber hier stark um sich und hat nicht immer positive gesellschaftliche Nebenwirkungen, wie ich finde. Noch bis zum Ersten Weltkrieg war das Opfer eher aktiv und männlich konnotiert und wurde im Namen der Gemeinschaft oder für die Gemeinschaft gebracht. Heute hat sich der Begriff eher in Richtung einer narzisstischen Selbstaufladung verschoben. Kein Wunder, dass es immer interessanter geworden ist, diese Position einzunehmen. Immer mehr Menschen empfinden es als strebenswert, sich als Opfer darzustellen. Aber kaum jemand scheint mehr bereit, sich oder etwas zu opfern. Diese beiden Tatsachen zu beleuchten und hinterfragen, hat sich mein Essay zur Aufgabe gemacht. denn beide scheinen kaum reversibel und beide sind das Ergebnis einer an sich begrüßenswerten Entwicklung, einer Sensibilisierung für erlittenes Unrecht, das nicht zur Debatte gestellt werden soll. Die Zeiten, wo sich ein Opfer zu schämen hatte, sind glücklicherweise vorbei. Und auch jene, wo die Gesellschaft Helden alten Stils brauchte, die sich opferten. Trotzdem bergen beide Entwicklungen Gefahren, gegen die sich jeder Einzelne, aber auch die Gesellschaft, die demokratischen Institutionen wie die Medienöffentlichkeit so gut wie möglich schützen lernen müssen. Dazu will mein Essay einen Beitrag leisten. In seinem Zentrum stehen deswegen mehr als die realen Opfer, über die es nicht viel zu diskutieren gibt, die symbolischen, also jene, die in den Medien präsentiert oder sich selbst in den Medien darstellen, sowie eine neue Hypermoral, eine Bigotterie ohne Religion, die mit Vorwürfen statt Argumenten arbeitet und schon lange nicht mehr nur von links gegen rechts, sondern auch von rechts gegen links verwendet und von autoritären Systemen wie dem radikalen Islam dazu missbraucht wird, den freien Diskurs, um nicht zu sagen, die Meinungsfreiheit zu unterminieren. Also darüber spreche ich dann mehr in meinem Buch. Es ist jetzt nicht unser Thema, aber natürlich also auch Rechte oder eben Islamisten haben mittlerweile, oder sogar Donald Trump hat mittlerweile geschnallt, dass es am besten ist zu sagen, ich bin ein Opfer und den anderen die Pistole an die Brust zu halten, also die Pistole aus Papier, die ich mir deswegen aus Zeitungspapier als Cover ausgesucht habe für das Buch. Und das garantiert Aufmerksamkeit und eben von verletzten religiösen Gefühlen zu sprechen, denen ich auch ein Kapitel gewidmet habe. Und insofern wird dieser Begriff, der ja eigentlich ein wichtiger Begriff ist, eben missbraucht. Der Begriff des Opfers scheint nicht nur omnipräsent, sondern stellt auch einen der am häufigsten missverstandenen und missbrauchten Begriffe dar. Ein politischer Kampfbegriff, ein Zauberwort, mit dem man seinen Gegner mundtot oder zahlungsbereit machen kann. Kaum ein Begriff der schönen neuen Medienwelt wiegt so tonnenschwer und scheint dabei gleichzeitig so verzwackt. Kaum ein Begriff wird so gerne als moralische Keule geschwungen und bei kaum einem Begriff fällt die Schwarz-Weiß-Malerei so stark aus wie bei diesem. Um das zu verstehen, ist es notwendig, den Opferbegriff in der Kultur- und Religionsgeschichte zu rekapitulieren und seinen Bedeutungswandel zu verstehen, vor dem der Opferbegriff und Opferprozesse in den Medien erst verständlich werden. Ja, wir haben jetzt auf Wunsch der Leitung von Rat das ein bisschen umgedreht und reden zuerst über die Medien. Ich habe es in meinem Buch andersrum gemacht. Ich gehe erst in die Geschichte zurück und erkläre die Herkunft des Opferbegriffs und auch die Geschichte, den Bedeutungswandel. Wir haben uns, so dass ich morgen vielleicht ein bisschen Verständnis teilweise nachreichen werde zu dem, was ich jetzt sage. Wir haben uns aber entschlossen, jetzt über Medien zu reden, weil da jeder, glaube ich, schon genug Beispiele erlebt hat oder im Kopf hat, wo man sich geärgert hat, wo man gesagt hat, das verstehe ich nicht und so weiter. Die Schwierigkeit, den Opferbegriff dingfest zu machen, liegt nicht nur darin begründet, dass Opfer und Täter so schwer aus ihrer gegenseitigen Umklammerung zu lösen sind, sondern auch darin, dass im deutschen Wortgebrauch aktives und passives sowie religiöses und profanes Opfersein nicht so klar getrennt sind wie etwa im Französischen oder Englischen. Dort bedeutet Victim jemand, der zum Opfer wurde, und Sacrifice jemand oder etwas, der sich aktiv selbst opfert oder religiös geopfert wird. Auch in den deutschsprachigen Medien wird Opfer mittlerweile fast nur noch passiv verwendet, im Sinne von Victim. Aber ein religiöser Unterton schwingt immer noch mit. Und das hat mit der Schuldfrage zu tun, denn Opfer werden immer öfter unhinterfragt im Recht gesehen. Deswegen wird Opfern immer öfter Respekt statt Mitleid zugestanden. Warum ruft der Begriff Opfer so starke Gefühle hervor? Und warum reden alle über Opfer und Täter, aber kaum jemand über den Dritten im Bunde, den selbsternannten Retter? Vermutlich liegt es daran, dass diejenigen, die am lautesten Opfer rufen und damit Menschen als Opfer identifizieren und manchmal auch brandmarken, zumeist zu letzterer Kategorie gehören. Wenn mein Essay Kritik an den selbsternannten Rettern geübt, den Schallverstärkern des Opferhypes, soll damit weder bezweifelt werden, dass sie hehre Anliegen haben können, noch die Leiden der Opfer verharmlost oder die Schuld der Täter bestritten werden. Auch nicht, dass es einen zivilisatorischen Fortschritt bedeutet, dass Opfern heute mehr Beachtung geschenkt wird denn je, dass sie heute als Nebenkläger auftreten und finanzielle Erschädigung für erlittenes Unrecht einklagen können. Kritisiert werden sollen ausschließlich die hysterische Verwendung des Opferbegriffs in Medien, der den Opfern oft nur auf den ersten Blick dient. Auf den zweiten werden sie damit ein weiteres Mal missbraucht von ihren selbsternannten Rettern, die sich selbst ins Rampenlicht stellen, und von den Medien, die sich auch gerne als Retter generieren, um die Auflage zu steigern. Dabei wird den Opfern gerne Autonomie und Eigenverantwortung abgesprochen, um sie in einer abhängigen Lage zu halten, mit ihnen von anderen zugesprochenen Rechten, aber ohne Stimme. Ja, also das ist eigentlich so ein, das mit den Rettern, das ist eine Idee von mir, die in anderen Opferbüchern nicht vorkommt. Und diese Retter sind ja meistens Journalisten, sie können aber auch gute Menschen sein, also Menschen in Hilfsorganisationen, ja, auch Journalisten können gute Menschen sein. Viele dieser Retter sind eben Journalisten, weil zu schreiben ist ganz leicht, zu helfen ist meistens schwieriger. Aber es geht eben um diese Gratwanderung, wo man jemandem noch hilft und ab wann man ihn entmündigt sozusagen. Und in den Medien ist es am leichtsten, weil das Schreiben geht ganz fein. Da hilft man immer mit dem Bleistift oder mit dem Computer und kann so der beste Mensch sein. Auch in Bezug auf die Opfer des islamistischen Terrors oder von Amokläufern spielen die Medien eine Schlüsselrolle. Denn erst die Berichterstattung, von Angstlust, aber auch oft von unverhohlener Bewunderung für die Täter getragen, macht es für irregeleitete, aufmerksamkeitsdurstige und machthungrige Persönlichkeiten interessant, Unschuldige zu töten. Wie und ob es möglich sein kann, aus dieser Spirale auszusteigen, darüber können wir heute oder morgen diskutieren. Ich habe auch am Ende von meinem Buch und auch von meinem neuen Buch ein paar Vorschläge ausgearbeitet, wie Medien damit umgehen können. Vielleicht finden wir in der Diskussion nachher Zeit, darüber zu sprechen. Opfer, Täter bzw. Verfolger und Retter stellen die Protagonisten des sogenannten Drama-Dreiecks von Stephen Carpman dar, das den typischen Verlauf von Märchen beschreibt und Eingang in die Transaktionsanalyse fand. Bei dieser Form der manipulativen Kommunikation, und um eine solche handelt es sich ja auch oft in Medien, spielen meistens mindestens zwei Personen drei Rollen, die auch gewechselt werden können. Das Übernehmen einer dieser Rollen verleitet den Kommunikationspartner dazu, die Komplementäre einzunehmen. Dem Opfer stehen dabei von Anfang an zwei Rollen zur Verfügung, eine, die den Verfolger und eine, die den Retter verlangt. Das Opfer ist also in diesem Spiel nicht notwendig passiv. Es kommuniziert viel mehr Hilflosigkeit und Abhängigkeit, um seine Anliegen durchzusetzen. Wer sich anderen in einer Opferrolle vorstellt, dem gelingt es erfahrungsgemäß besonders oft, diese zu verlassen, eine Verfolger- oder Retterrolle einzunehmen. In manipulatorischer Beziehung ist die Opferrolle in unserer Gesellschaft besonders mächtig. Die Opferrolle hat Verführungspotenzial, denn sie erntet Mitgefühl und entlastet von Verantwortung. Aber auch die anderen beiden Rollen können Ausdruck einer kindlichen Haltung sein. Der Täter versucht, sich als aggressives Kind durchzusetzen, und der Retter, der für den anderen einspringt, ohne darum gebeten zu werden, als hilfreiches Kind Dankbarkeit oder gar eine Gegenleistung zu erkaufen. In den Medien werden diese Rollen auf unerquickliche Weise kompliziert, weil hier tatsächliche Opfer, Täter und Retter aus sozialen und politischen Zusammenhängen oder Unglücksfällen durch die Interpretation durch weitere Retter, die Journalisten, die damit zu Verfolgern werden, durcheinander geraten. Denn die Begriffe Opfer und Täter, die Retter, thematisieren sich naturgemäß selten selbst, werden nur allzu oft nicht informativ, sondern manipulativ zur Steigerung der Auflage oder der eigenen Reputation missbraucht. Die Anerkennung und Beachtung von Opfern wurde bereits im 19. Jahrhundert stetig erweitert. Die rasante Karriere des Begriffs nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die in den 80er Jahren an Fahrt aufnahm und bis heute ungebremst scheint, ist aber nur in Bezug auf den Nationalsozialismus und seinen Völkermord an den Juden zu verstehen, durch den der Opferbegriff eine epochemachende Wendung erfuhr. Die beispiellose Effizienz und eiskalte Grausamkeit des Holocaust bestimmen die Debatte seither. Etwas mit dem Holocaust zu vergleichen, bedeutet für die einen dabei den schlimmstmöglichen Vorwurf. Da spricht man dann vom Holocaust an den Tieren der industriellen Fleischproduktion oder an Embryos, die abgetrieben werden. Auf der anderen Seite wird gefordert, dass nichts mit dem Holocaust verglichen werden dürfe, nicht einmal andere Völkermorde. Über die Opfer anderer Terrorsysteme des 20. Jahrhunderts wie Stalinismus oder Maoismus wurde in der Öffentlichkeit nicht annähernd so viel debattiert. Ja, diese Holocaust-Debatte habe ich in extenso behandelt in meinem Buch und noch ein bisschen erweiterter sogar im neuen Buch. Eigentlich dachte ich, ich muss da nicht nochmal durch. Ich hatte mich früher damit beschäftigt, aber natürlich, man kann nicht über Opfer sprechen, vor allem nicht in Deutschland und Österreich, ohne dieses Thema zu behandeln. Und das kann ich jetzt nicht im Detail darlegen, aber natürlich ist der Holocaust und die Aufarbeitung des Holocaust ab den 80er Jahren hat zu diesem verstärkten Aufmerksamkeit für Opfer stark beizugetragen, wobei auch diese Tendenz aus den USA gekommen ist. Das war für mich sehr überraschend und es hat ein Historiker aufgearbeitet, Peter Nowick, wo auch in den USA, wo man denkt, den Holocaust haben ja wir hier verursacht, in Europa, in Deutschland, Österreich und so weiter, dass sogar der Holocaust in den USA zu einem identifikatorischen Symbol aufgestiegen ist in der amerikanischen Gesellschaft und dort dazu geführt hat, dass ein Gerangel zwischen Opfergruppen entstanden ist, wo dann die Schwarzen, die Hispanos und so weiter gekommen sind, wir sind auch Opfer. Und das war für mich ein überraschender Aspekt bei der Recherche. Und hier war es so ähnlich, halt nur mit anderen Opfergruppen. Das gehört dann zu den ganz schlimmen, da gibt es ein ganz tolles Buch von einem Franzosen namens Chaumont über die Rivalität unter den Opfern. Die gehört zu den traurigsten Kapiteln, wie ich finde. Das hat mich sehr beeindruckt, habe ich jetzt erst gelesen, wie dann nach dem Weltkrieg die verschiedenen Opfergruppen, auch jüdischen Opfer, untereinander rivalisiert haben, wer jetzt mehr gelitten hat und schlimmeres Opfer ist. Da gab es vor allem in Frankreich dann die politischen Opfer, die dann sich für mehr Opfer gehalten haben, weil sie ja was gemacht haben als die bloß rassistischen Opfer. Ja, das ist ein sehr düsteres Kapitel. Wer wird zum Opfer? Darauf sind zahlreiche Antworten gegeben worden. Natürlich gibt es bestimmte Menschengruppen, die bevorzugt zu Opfern gemacht werden. Seit Menschengedenken waren das Schwache oder Personen ohne Lobby. Frauen, Kinder, Menschen mit Behinderung, Fremde, von denen dieser Essay nicht vornehmlich handelt, weil es hier weniger um die Opfer geht, als vielmehr um den Opferbegriff. Kinder sind in der Regel diejenigen Opfer, die uns am meisten berühren. Was mit ihrer körperlichen Unterlegenheit und ihrer emotionalen Abhängigkeit, kurz ihrer Unschuld, zusammenhängt, die freilich manchmal die Tendenz zum Phantasma erkennen lässt. Das Kind gilt dabei als das unschuldige Wesen schlechthin. Dabei gehören, wie der Blick in eine beliebige Kindergruppe beweist, Hänselei und Ausbeißen zu den Kulturtechniken, die Kindern nicht eigens beigebracht werden müssen. Und auch wenn Frauen häufiger als Männer Opfer von Gewalt werden, vornehmlich körperlicher und sexueller, und Männer weltweit für mehr Straftaten verantwortlich zeichnen, bei medialen Opferprozessen, um die es hier vorrangig geht, stehen Frauen Männern um nichts nach. Von Mobbing im Büro bis zum Rufmord in den Medien. Das Opfer dieser Prozesse kollektiver Gewalt nennt man Sündenbock. Ein Begriff, der wie jener des Opfers zwischen Religion und Soziologie steht und einen Schlüsselbegriff meiner Überlegungen bildet. In einem Sündenbockprozess kann jeder Opfer werden, Schwache wie Starke, Erfolglose wie Erfolgreiche. Das gilt nicht nur für den Terrorismus neuer Prägung, sondern auch für den Sündenbockprozess wie Mobbing oder den Shitstorm im Internet. Du Opfer gilt unter Jugendlichen als das schlimmste Schimpfwort. Ein Beweis dafür, dass Heranwachsende noch ein gesundes Empfinden dafür haben, dass der Opferstatus eigentlich nichts Erstrebenswertes ist? Cool ist er jedenfalls nicht. Womöglich bedeutet die Konjunktur dieses Schimpfworts aber auch darauf hin, dass die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Opferschutz und Opferrechte erfolgreich war. Denn sonst würde du Opfer, Erwachsene, Eltern und Lehrer ja wohl nicht in dem Maße empören, wie das der Fall ist. Damit wäre es vergleichbar mit der Inbesitznahme von nationalsozialistischen oder neuerdings islamistischen Parolen und Symbolen durch Jugendliche, die manchmal nur einen Zweck erfüllt, Erziehungsberechtigte zu schockieren. Gibt es eine Psychologie des Opfers und wie kann man verhindern, Opfer zu werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich zahlreiche populäre Ratgeber mit Titeln wie Abschied von der Opferrolle oder Schon wieder ich über die Opferrolle und wie wir uns davon befreien. Sie ist aber auch Gegenstand der Viktimologie, einer noch jungen Teildisziplin der Kriminologie, die sich mit Opferpersönlichkeitsstrukturen, dem Prozess des Opferwerdens und den Beziehungsstrukturen zwischen Opfer und Täter beziehungsweise den Folgen für die Opfer einer Straftat auseinandersetzt. In diesem Vortrag geht es allerdings nicht darum, ob bestimmte Menschen eine Disposition zum Opfer haben, also indirekt beteiligt sein können an ihrer Lage oder wie sie sich daraus befreien können. Es geht auch nicht um die Schicksale der Millionen von Opfern allein des letzten Jahrhunderts, die durch totalitäre Regimes, persönliche Verbrechen oder einfach aus systemischen Gründen ihr Leben lassen mussten oder traumatisiert überlebten. Es geht im vornehmlich um die Wahrnehmung von Opferprozessen in der Öffentlichkeit, um die Interpretation von Opfern, um die Indienstnahme der Opfer für die unterschiedlichsten Zwecke. Vom edlen Drang zu helfen, über die schon fragwürdigere Wichtigtuerei im Namen von Opfern in den Medien, eine Strategie, mit der Prominente gern ihr Image aufpolieren, bis zu immer populärer werdenden Selbstdeklaration als Opfer. Und nicht zuletzt die Opferung Unschuldiger durch Terroristen und Amokläufer im Namen fragwürdiger Botschaften und Zwecke. Kurz gesagt, hier geht es darum zu analysieren, welche Funktion Opfer in unserer anscheinend so säkularisierten Kultur immer noch erfüllen und warum es so vielen Menschen attraktiv zu sein scheint, mit erhobenem Zeigefinger auf Opfer zu deuten, um sich mit dieser Tat selbst zu erhöhen oder selbst als Opfer wahrgenommen zu werden, um Aufmerksamkeit oder Geld zu bekommen. Wer verdient es, als Opfer anerkannt zu werden, um womöglich eine Entschädigung zu erhalten? Bei der Beantwortung dieser Frage geht es nicht nur um die Verteilung von Macht und Gütern, denn dem seit den 1980er Jahren immer stärker anschwellenden Hype um die Opfer lässt sich somit auch etwas Gutes attestieren, dass er, wenn auch oft in hysterischer und pervertierter Form, eine Verständigung über Werte darstellt. Von hier aus wird verständlich, warum der Begriff so umkämpft ist, aber auch, warum die Opferdebatte nie zu einem Ende kommen kann. Deswegen kann das Ziel einer demokratischen Gesellschaft auch nicht darin liegen, weniger oder gar nicht mehr über Opfer zu reden, sondern sollte vielmehr darauf gerichtet sein, das Differenzierungsvermögen in Bezug auf Opferzuschreibungen und Opferprozesse zu schulen. Ja, ich bin am Ende von meinem ersten Teil. Wir haben ausgemacht, dass wir eine kurze Verschnaufpause uns gönnen von 10, 15 Minuten, um Luft zu schnappen, Kaffee zu trinken und so weiter. Dann werde ich noch ein bisschen über Skandale und sowas reden. Und dann haben wir noch Zeit, bestimmte MeToo, wie auch immer, was Ihnen am Herzen liegt oder was Sie nicht verstanden haben, bei mir nachzufragen, Beispiele selbst einzubringen. Manchmal trägt man sowas mit sich rum und man denkt, ich verstehe es einfach nicht und weiß nicht, ob ich es verstehen werde, aber vielleicht habe ich ja eine Idee dazu. Ja, danke fürs Zuhören bis jetzt und wir sehen uns dann in Kürze wieder. So, ich schaue, wie viele Leute den Weg zurückgefunden haben, weil ich kann jetzt mich gleich als zweifaches Opfer gerieren. Erstes Opfer von Marc, dem habe ich nämlich vorhin gesagt, du Marc, ach so, wir können uns auch duzen, ach so, Entschuldigung, ich bin jetzt vorgeprescht, aber ja, deswegen habe ich gedacht, deswegen habe ich auch das Publikum hier gesiezt und bin jetzt darauf hingewiesen worden. Ich darf zu Marc du sagen, weil ich so frech war, zu ihm du zu sagen. Und zweites Opfer bin ich der Ratleitung, Ratvorstand, der mir hoch und heilig versprochen hat, dass dieses Publikum stundenlange Vorträge hören will, ohne Diskussionen. Und ja, die sind das gewohnt. Also wirklich 3 Stunden lang. Ja, die sind es gewohnt, nein. Und diskutieren ja am nächsten Tag, höchstens am Sonntag dann. Ja, als ich am Anfang da gesagt habe, von wegen abstraktes Thema und so weiter, da habt ihr ja noch alle gelacht. Am Schluss haben vielleicht nicht mehr alle gelacht. Zumindest habe ich durch dezentes Feedback von Teilnehmern erfahren, dass manche doch ein bisschen ausgestiegen sind, wenn ich da mein schriftlich formuliertes Gedankenergüsse vorgetragen habe und immer, wenn ich den Blick gehoben habe und geredet habe, dass sie mich besser verstanden haben. Ist mir verständlich, verstehe ich. Sodass wir uns überlegt haben, vielleicht doch entgegen dem Vorstand eine kleine Palastrevolution der Opfer zu machen. Nein, also die Idee war, also weil im zweiten Teil, da wollten wir in die Tiefe dieser Mediengeschichten gehen und eigentlich, so wie ich es ja schon am Anfang gesagt habe, weil es gibt, also für mich gibt es 2 Arten von Vorträgen, wenn man jetzt in Extreme geht. Die eine zeigen eine Grafik mit 3 Wörtern und dann hat man 6 Stunden lang Zeit, diese Wörter zu verstehen. Und die anderen halten einen Frontalvortrag und schütten das zu Publikum zu. Ich habe mir gedacht, ich mache sowas in der Mitte halt und lese, weil ich irgendwie den Anspruch habe, ganz viel zu erklären. Aber vielleicht natürlich kann es auch zu viel werden und bin auch flexibel. Und dazwischen extemporiere ich. Aber ich habe mir gedacht, jetzt wäre es vielleicht sinnvoll, ein kurzes Fragerunde zu machen, jetzt schon vorher und dann führe ich noch was aus oder wir erarbeiten das sozusagen in der Diskussion. Ich meine, ich habe angekündigt, dass eben deswegen, und es gibt auch verschiedene Zuhörer. Manche werden gern in ein Thema geworfen und hören dann so lange zu, bis sie ein bisschen was verstehen. Und andere sind aber so, dass sie, wenn sie gleich die ersten 3 Sätze nicht zur Gänze verstanden zu haben, glauben, aussteigen aus dem Ganzen. Ja, deswegen ist es auch natürlich immer schwierig, die verschiedenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber ich habe mir gedacht, dass es eben jetzt sinnvoll sein könnte, für Nachfragen Raum zu geben und anhand von denen versuche ich dann zu erklären, was ich sowieso noch sagen wollte. Morgen, Morgen haben wir auch wieder ein schwieriges Thema, da geht es dann in Religionsgeschichte. Da schauen wir mal, vielleicht mache ich wieder ein Impulsreferat und bitte, ich meine, ich habe es vorher schon gemacht, aber natürlich, so Bitten kommen ja nicht immer an, nicht gleich zu erschrecken und auszusteigen, weil es ist auch so, dass manchmal sind Sachen neu, komplex, vielschichtig, das versteht man nicht gleich beim ersten Hören, aber es ist auch manchmal wertvoll, dass man dann mit was nach Hause geht, worüber man dann noch nachdenken kann. Und dieses Opferthema ist nicht so ein Thema, ich beschäftige mich jetzt seit 2013 ist das Buch erschienen, seit 2012 und davor habe ich mich schon lange damit beschäftigt und es sind immer noch Aspekte, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Also da kann man nicht erwarten, dass wenn man jetzt zweimal einen Vortrag hört, dass man nach Hause geht und alles klar ist. Deswegen bitte ich auch das Publikum nicht von mir zu erwarten, dass ich jetzt hier klar Schiff mache und alle nachher mit dem 100-prozentigen Verständnis von allem nach Hause gehen. Ja, und dann wurde natürlich auch die Bitte gebracht, das können wir natürlich auch probieren zu machen, das für morgen oder so, dass man nochmal so doch ein paar der von mir inkriminierten Diagramme zu machen, Opfer, Retter, Täter, symbolische Opfer, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, weil ich denke einfach, das muss man sowieso verstehen und da kann man sich nicht an drei Wörtern festhalten, sondern das ist einfach so ein komplexes Thema, dass man dass indem man das hört, diskutiert, selbst nachdenkt, was rekapituliert, dann langsam ein Verständnis dafür bekommt. Und morgen verankern wir das ja dann in Religionsgeschichte und Passionsgeschichte und dann ist es überhaupt nochmal alles ganz anders. Ja, also ich hoffe, dass alle, die ich verschreckt habe, die mir grollen oder die Angst gehabt haben vor dem zweiten Teil des Vortrags, hiermit ein bisschen besänftigt sind. Und Frage nach einer Wortmeldung. Also auch, wenn man sagt, das verstehe ich, habe ich nicht verstanden, vielleicht kann ich es ja noch, und vielleicht hat es ja jemand anderes auch nicht ganz verstanden.
Du hältst.
Ich glaube, der Matthias ist da drüben schon mit einem Mikro, aber deswegen, das sehen manche noch nicht.
Ja? Also meine Frage wäre, sehen Sie die...
Aber wir haben ausgemacht, dass wir uns duzen.
Ah. Oh. Ich heiße Renate. siehst du die Kriegsverbrecherprozesse nach dem Holocaust als eine Initialzündung für diese subtilen oder wenig subtilen Verdrehereien?
Ja. Mhm. Also das ist
ein Anschub für diese Welle, die uns jetzt voll überrollt, überschwappt, mit all ihren ekligen Auswirkungen?
Ja, also das sehe ich so, sehen glaube ich auch andere auch so. Ich habe ja einiges an Literatur zu mir genommen und das eines der interessanten Bücher war eben von diesem amerikanischen Historiker Peter Nowick, der das genau beschreibt, wie das funktioniert hat, dass einfach durch die Beachtung, die die Opfer des Holocaust nach dem Weltkrieg bekommen, es hat eine gewisse Inkubationszeit gebraucht, also in den 50er, 60er Jahren ist noch relativ wenig geredet worden über den Holocaust und auch über die Opfer, die haben sich eher geschämt noch und wollten nicht als Opfer wahrgenommen werden. Und da gibt es so eine epochemachende Rede von Elie Wiesel, 1967 in New York auf einem Kongress von eigentlich nicht Historikern, sondern Kulturwissenschaftlern und der dort dem Opferbegriff einen Spin gegeben hat und seitdem und gesagt hat, wir sind stolz darauf, Opfer zu sein und schämen uns nicht dafür. Und die Opfer haben ja auch, und auch ja zu Recht, ich meine, das ist ja das Schwierige an dem Thema. Diese Opfer haben zu Recht Beachtung bekommen, aber der Mensch, darüber werden wir morgen noch in Extenso reden, weil diese Theorie, die ich dann vorstellen werde von René Girard, da geht es um Begehren, um Mimetik, also um Nachahmung, um Neid und Gier. Und dass dann halt andere Opfer gekommen sind und gesagt haben, Moment mal, wir haben auch gelitten. In den USA waren es dann halt die Schwarzen, weil die Juden haben dann halt sehr viel Beachtung bekommen. Und dann kamen die Schwarzen, dann kamen die Homosexuellen, dann kamen die Frauen. Und so ist so dieses Gerangel unter Opfern entstanden, wo dann auch Opfertum in immer kleineren Unterdrückungsverhältnissen gesucht wurde. Mhm. Da war noch eine Nachfrage.
Ich meinte eigentlich eher diese Perfidie, mit der Täter in den Prozessen sich zu Opfern gemacht haben. Kriegsverbrecherprozesse. Nürnberg, ja.
Das ist die Perfidie von Tätern, gibt es seit Menschengedenken. Also das werden wir auch morgen besprechen. Also Girard hat ja die antiken Mythen, antike griechische, aber auch weltweit Mythen analysiert. Und da geht es darum, dass Mythen immer von Tätern erzählt werden, die sich unschuldig fühlen. Ja, und es ist ja, alle Kriege werden ja, da wird ja nur noch zurückgeschossen. Also da war ja, wir haben ja uns ja nur verteidigt. Ich glaube, das ist nichts Besonderes, also kein besonderes Merkmal der Täter des Holocaust war, sich als Opfer darzustellen, sondern Täter allgemein benutzen diesen Trick gerne und auch ganze Länder benutzen diesen Trick zu sagen, auch Hitler hat ja bekanntlich nur zurückgeschossen und seitdem es keine Angriffskriege im Kriegsvölkerrecht, sondern nur noch Verteidigungskriege gibt, ist es ja sowieso klar, dass jeder sowieso nur Krieg machen darf, wenn er sich verteidigt. Also und ich meine auch, wie ich angefangen habe, über das Thema zu recherchieren und gesagt habe, ja, ich muss nochmal in den Holocaust rein. Eigentlich so schwierig, ich wollte nicht nochmal. Da habe ich dann lange nachgedacht, ja, die größten Opfer sind natürlich die Juden gewesen in der Geschichte, bis mir erst ganz viel später eingefallen ist, dass die von den Nazis ja gar nicht als Opfer gesehen wurden. Die wurden ja als Täter gesehen. Und sie waren ja die Opfer. Und diese, die dann nachher vor Gericht saßen, waren ja zweifach Opfer, zuerst von den Juden und dann von den Gerichts. Wahrheit von Nürnberg. Also das ist das Allernormalste, dass Täter, und so funktioniert es ja auch bei dieser prominenten Hass und Skandalen in den Medien, dass Täter sich dann als Opfer fühlen, was sie ja zum Teil auch sind. Ja, also wenn man in den Medien vorgeführt wird, obwohl man entweder nichts gemacht hat oder der Unschuldsvermutung nicht mehr gilt, dann ist man ja auch ein Opfer. Und das ist ja auch das Schwierige gleichzeitig an der Diskussion, dass man ja nicht immer nur Opfer oder nur Täter ist und dass dieser Begriff aber trotzdem durch den Moralkeulencharakter zur Schwarz-Weiß-Malerei tendiert und man das so gerne immer auseinanderhalten würde, was aber eben nicht immer möglich ist. Ist das eine bessere Antwort auf die Frage?
Meine Frage schließt eigentlich direkt da an. Also das, was ich verstanden habe, ist, dass das Thema changiert, ne, zwischen Opfer und Täter. Also ist der Täter nicht auch Opfer und umgekehrt? Was ich sehr spannend finde dabei, ist eigentlich die dritte Person im Dramadreieck, nämlich den Retter, der eigentlich immer sozusagen die Zuordnung schafft, ne? Also er ist ja eigentlich der Regisseur, genau. Er ist der Ausgleicher. Werden wir da auch noch mehr drüber sprechen? Weil das finde ich, also der liefert ja eigentlich den Sauerstoff in dem ganzen Konflikt.
Genau, auch, ne? Also deswegen, das ist das zweite Teil, aber wir können es mündlich machen. Ich glaube, das ist für alle angenehmer. Ich muss nicht lesen und ihr müsst nicht geschriebene Sprache hören. Das ist also, über den redet niemand, das habe nur ich gemacht, aber mein Buch ist eigentlich von den Medien ignoriert worden, vielleicht aus gutem Grund. weil da geht es um Journalisten, die natürlich Opfer zu Opfern auch machen, indem sie, ich meine, wie halt, es ist ein bisschen besser geworden, aber nicht ganz. Damals halt 2012, 2013, in meiner Hauptrecherche war es, da war ein 13-jähriges Entführungsopfer, Missbrauchsopfer, das wird dann in die Talkshow gezerrt und wird dann dort vorgeführt. Natürlich, das wird von Journalisten nochmal zum Opfer gemacht. Und gleichzeitig, diese Schreibtischtäterei von Journalisten ist halt relativ leicht und ist auch irgendwie, der Mensch neigt halt zu Wettbewerb und Rivalitäten. Und da ist halt auch eine Rivalität im Gange, wer jetzt Opfer in immer kleineren Unterdrückungsverhältnissen ausmachen kann und dadurch der noch bessere Mensch ist sozusagen. Also da geht es diesen, und das ist auch einer meiner Kritikpunkte, dass es diesen Journalisten halt oft nicht um die Opfer geht, sondern einfach nur um ihre eigene Reputation, ein toller Mensch zu sein und so ein tolles Gerechtigkeitsempfinden zu haben. Aber auf der anderen Seite wird dann überhaupt nicht mehr wahrgenommen, wie Leben zerstört werden eben. Oder dass jemand wie Jörg Kachelmann, den niemand mochte, aber darum geht es ja nicht, ob jemand, da war dann eine Talkshow dann, als eh schon klar war, dass er nicht schuldig gesprochen werden wird. Oder nach dem Freispruch sogar, und da saß dann ein Chefredakteur von Stern oder so, und der hatte gesagt, naja, aber ein guter Charakter sind Sie nicht. Ja, also, ja, darum geht es nicht. Also, und es kann nicht sein, dass in der Öffentlichkeit Personen gejagt werden und ohne die Unschuldsvermutung gelten zu lassen. Und wenn die dann freigesprochen werden, kriegt es niemand mehr mit. Und diejenigen, die gejagt haben, die entschuldigen sich dann natürlich überhaupt nicht. Das wird unter den Teppich gekehrt. Und für mich super spannend ist, also spannend, gar nicht spannend, sondern bedenklich, ist diese Kachelmann-Geschichte. Also auf diese zwei, Natascha Kampusch und Jörg Kachelmann, habe ich mich konzentriert. Das war damals aktuell, aber die sind jetzt nicht mehr aktuell, aber trotzdem exemplarisch eigentlich beide. Ja, dass da niemand ein schlechtes Gewissen hat. Und wenn ich jetzt mit Leuten über das spreche, dann weiß eigentlich 85% wissen gar nicht, dass der freigesprochen wurde. Und das ist wirklich arg. Ja. Und so werden reiheweise Leute mit irgendwelchen Haltlosen. Und natürlich, MeToo hat auch eine Schlagseite in die Richtung, dass es extrem leicht geworden ist, Existenzen zu zerstören mit irgendwelchen Vorwürfen, die dann überhaupt nicht überprüft werden. Und wenn sie überprüft werden und als falsch herausgestellt werden, ist es auch wurscht. Also weil, ja, und auf der anderen Seite steht eben Natascha Kampusch als das Opfer, die sich nicht wie ein Opfer verhalten hat und dadurch sehr viel Häme von den Medien bekommen hat. Also die war natürlich sehr beliebt, in Anführungszeichen, als sie sich selbst befreit hat und alle wollten die Geschichte hören und sie hat sie auch erzählt. Und als sie aber dann darauf sich erstens nicht als armes Hascherl erwiesen hat, wie wir in Wien sagen würden, sondern als selbstbewusste junge Frau, na, wie kann das sein, die war so lange und ja, was, die kriegt jetzt noch Geld. Und dann ist die Stimmung extrem schnell umgeschlagen, dass Leute wirklich also auf die hämisch zu ihr waren und das lag eben zum Teil daran, dass sie nicht sich so verhalten hat, wie ein Opfer sich verhalten soll, nämlich arm und klein zu sein, sondern darauf zu bestehen, dass sie selbst ihre Geschichte erzählt, dass sie nicht so komplett hilflos war und so weiter. Ne? Also so halten halt Medien oder die Öffentlichkeit Opfer in diesem Status fest und das ist auch eine bedenkliche Geschichte, finde ich.
Ich habe jetzt drei weitere Wortmeldungen. Rüdiger zum einen, dann Udo und dann Markus.
Du hast ja zu Recht darauf hingewiesen, dass das ja im Französischen und im Englischen diese Zweiteilung ist von Sacrifice und Victim. Wie kann das eigentlich sein, dass wir im Deutschen nur ein Wort haben?
Ja, ja. Die Sprachgeschichte weist nicht immer Logik auf, dafür haben wir in anderen Dings mehr Wörter. Aber was ich mir neulich überlegt habe, das ist, dass ja die Opferhatz ist in den Ländern genauso. Ja, also das kommt ja zum Teil sogar aus USA, dieses ganze PC-Geschichte und aber auch diese Holocaust-Aufarbeitungsgeschichte, die ja, wie vielleicht manche wissen, erst durch die Fernsehserie Holocaust auch in Deutschland 1979, 80 so richtig an Fahrt gewonnen hat. Also das ist eigentlich amerikanisch importiert, aber wird im Deutsch noch verstärkt dadurch, dass Opfer wirklich diese schwere religiöse Rattenschwarz hinter sich herzieht.
Ach so, du musst halten, gut. Ich wollte was zu sagen zum Stichwort Sündenbock, weil ich denke, da die Frommen agieren da besonders häufig. Nur mal so eine Zahl, in Deutschland oder in Westeuropa wird ungefähr jede dritte Ehe geschieden. Kann man da dagegen auf die Straße gehen, irgendjemand anklagen? Nein. Wenn eine Schülerin sagt, wir sind zu Hause 5 Kinder, aber wir haben alle einen anderen Papa, kann man dagegen irgendwie was in Aufschrei machen? Nein. Und wenn dann eine kleine Gruppe, eine kleine Randgruppe, eher für alle zum Beispiel proklamieren will, kann man stehen, wie man dazu will. Dann heißt es plötzlich, unsere Kinder brauchen Papa und Mama. Also, dass man hier jetzt gegen ein Unbehagen, was in der Gesellschaft da ist, plötzlich so eine kleine Gruppe findet, auf die man das ganze Unbehagen so zielen kann oder dahin leiten kann.
Genau, das ist ja, also
danke.
Soziologisch gesprochen haben ja Opfer so eine Ventilfunktion oder so eine Vereinigungsfunktion, sodass die anderen sich über dem Opfer vereinigen können und dann jemanden haben, eben einen Sündenbock, dem man da die Schuld dafür geben kann. Also das ist so ein Prozess, den man eben an so vielen Medienphänomenen festmachen kann und der, das werden wir dann morgen sehen, ja menschheitsgeschichtliche weit zurückreicht.
Kann man sagen, dass die Deutungshoheit von dem Retter eigentlich zum Opfer wandert? Also dieses Vorwurf statt Argument, was du vorhin so als neuen Stil so bezeichnet hast, diese narzisstische Selbstaufladung, um irgendwie sich zu rechtfertigen. Also ich denke da jetzt so ein bisschen an die Debatte um die Lügenpresse. Ja, also das Opfer hat gesellschaftlich unheimlich breiten Wirkung, dadurch, dass es einfach sich jeglichen Argumenten verschließt und das Opfer ist eigentlich der Retter, die Presse. Geht so ein bisschen drauf, was du vorhin sagtest, die Rettungsperson, das ja. Nochmal eine andere Perspektive da reinzugeben.
Ja, jeder kann ja zum Opfer werden. Also das Problem, wie du ja schon gesagt hast, liegt ja daran, dass eben nicht mehr Argumente ausgetauscht werden, sondern Gefühle zur Grundlage von diesen Vorwürfen werden. Und nun, auf Gefühle kann man nicht beeinspruchen. Deswegen, es gibt ein ganz tolles Buch, Plädoyer für die Meinungsfreiheit von zwei deutschen Historikern, die in Wien leben, die das genau auseinandersetzen. Warum die beziehen sich da auf religiöse Gefühle von beleidigten Islamisten, aber man kann auch andere Beleidigte hineinnehmen, dass einfach mein persönliches Gefühl kann keine Rechtsgrundlage sein, sondern das muss ein Gesetz sein oder in der gesellschaftlichen Debatte muss es ein Argument sein, ja, weil sonst, wie gesagt, so wie jetzt manchmal gesagt, droht die Diktatur der Beleidigten und die in manchen Bereichen schon am Voranschreiten ist, auf jeden Fall. Und natürlich kann das dann auch, wie diese Waffe, dann auch kann auch wieder gegen den Überbringer gegengewendet werden, sodass dann die freie Presse, so hast du es gemeint, ne, auch zum Opfer wird und Lügenpresse genannt wird. Aber das war interessant, weil diese Vorwurfskultur stammt ja aus der Linken, aber die Rechten haben das mittlerweile schon lang geschnallt, dass es ziemlich gut funktioniert und natürlich vor allem bei den Linken und verwenden das jetzt auch munter. Also die FPÖ in Österreich verwendet das schon lange, islamistische Verbände verwenden das auch schon lange. Sobald irgendwas, eine Kritik vorgebracht wird, eine sachliche, kommen sie mit einem Vorwurf oder mit einem gekränkten Gefühl. Und dann ist natürlich, damit ist jede Debatte zu Ende und sowas verhindert einfach Debatten, auch weil einfach Leute dann, ja, die einfach nur einen Beitrag liefern wollen, wenn man sagt, ja, aber das muss man doch auch mitbedenken. Das heißt ja nicht, dass das, was vorher gesagt wird, falsch ist. Dann ist man durch das Ja, aber ist man schon der Feind und wird kaputt gemacht. Und das ist diese Verfolgung zweiten Grades, weil verfolgen tun Menschen ja schon immer gerne, aber heute nur noch im Namen der Opfer. Weil da kann man sich dann gut fühlen und es ist ja erlaubt, weil ich mache es ja nicht für mich, ich mache es ja für jemand anderen. Und dadurch hat man den moralischen Rückhalt und kann umso genüsslicher die von einem selbst als Täter ausgemachten fertig machen.
Marc hat jetzt noch jemanden, oder? Dann noch Almut und danach Sonny.
Wenn du so halten kannst, gut. In dem Vortrag fiel mir auf, dass weitgehend der Begriff Opfer immer als etwas, was einem widerfährt, eigentlich vorkam. Aber es gibt ja auch die Position, dass man selber ein Opfer bringen kann. Mhm. Das verschiebt sich manchmal. Konkret fiel mir dazu ein, dass wir ja in Katalanien jetzt einen Regierungschef haben, der sich ein Stück weit geopfert hat, beziehungsweise eine Opferrolle im Moment einnimmt, weil er im Ausland weilt, weil er im eigenen Land verklagt und verurteilt werden würde möglicherweise. Ist er jetzt passiv ein Opfer geworden oder ist es eine aktive Haltung, dass er sagt, ich gehe dahin und ich opfere möglicherweise etwas, bringe etwas ein, was auch ja gewertet wird und gewichtet wird? Kommt dieser Aspekt irgendwie nochmal in den nächsten Ausführungen irgendwie nochmal mehr zum
Zuge? Nein, wir besprechen jetzt alles hier. Also beantworte ich jetzt alles. So. Da gibt es zwei Aspekte. Eins ist der historische, weil lange Zeit in der Geschichte war Opfer vor allem aktiv. Also man hat Opfer gebracht, vor allem im Nationalismus hat man sich, zum Beispiel Soldaten haben sich dem Vaterland geopfert und wie ja wahrscheinlich alle wissen, sind am Beginn des Ersten Weltkriegs sind die jungen Männer auch ausgebildeten Kreisen oder gerade von dort scharenweise in den Krieg gerannt, um sich zu opfern. Und auch jetzt rennen junge Leute in den Krieg des IS, um sich zu opfern. Das ist aber eine lange Geschichte und die habe ich da ganz breit ausgeführt. Also das ist das Nachzulesende für die, damit erschlage ich jetzt nicht alle, dass dieser Begriffswandel hat sich völlig umgedreht. Also vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis heute ist Opfer eigentlich fast nur noch passiv konnotiert, sodass eigentlich niemand mehr Opfer bringt. Das hängt einerseits mit der Konsumkultur und Anspruchshaltung zu tun, weil man hat ja Rechte und Ansprüche und wer ist bereit, Opfer zu bringen. Und andererseits eben mit der Geschichte, die vom Nationalismus kommt und wo nach dem Ersten Weltkrieg, aber dann nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg die Gesellschaft gesehen hat, dass dieses Opferbringen eigentlich nichts gebracht hat. Ja, also alle, die sich für Hitler geopfert haben, haben nachher gesehen, es war eigentlich für nichts. Also es hat nur Schlechtes gebracht. Und auch die hatten ja nach dem Krieg ein Interesse, als Opfer wahrgenommen zu werden, denn als Täter. Plus dann noch diese Entwicklung, dass dann halt tatsächliche Opfer Beachtung bekommen haben und es dann gesellschaftlich auch möglich wurde, sich als Opfer in die Öffentlichkeit zu stellen, ohne sich zu schämen. Ja, also das habe ich ja mehrfach betont, das ist jetzt keine schlechte Entwicklung, das ist eigentlich eine gute Entwicklung, aber die halt dazu angetan ist, missbraucht zu werden, um durch die Opferrolle Beachtung, Aufmerksamkeit, Geld zu erlangen. Und dann Katalanien, genau. Ja, und natürlich, ich meine, bei so jemandem, das ist ja ein Politiker, ja, der opfert sich, um sich dann als Opfer darzustellen und damit als Täter was zu erreichen. Ja. Und das ist so vielleicht ein typisches Beispiel, wie man sich aktiv opfert, um eigentlich als versteckter Täter zu sein. Das fällt unter Erpressung. Ja. Und natürlich viele Opfergeschichten sind so Kippbilder, wo man, wenn man auf die andere Seite schaut oder nur lang genug wartet, dass man sieht, dass es eigentlich eine Täterschaft war, die auf Erpressung beruht, auf moralische Erpressung beruht. Und ja, Politik funktioniert halt oft so. Ne? Und da gibt es ja auch die Sündenböcke, das finde ich immer interessant. Wenn dann irgendwelche jungen Männer kommen, Barack Obama, Macron, bei uns in Österreich, Sebastian Kurz, da werden die erstmal hochgejazzt zu Rettern. Und sobald sie an der Macht sind, wird drauf rumgetreten und die sind schnell die Opfer, also sie sind dann wirklich die Opfer der Medien, weil sie natürlich nicht das liefern können, was ihnen vorher zugeschrieben worden ist. Ne? Und das ist eine Form von, weil Opfer werden kann man auf beiden Enden des sozialen Spektrums, also als sozial Schwacher oder körperlich oder mental Schwacher, aber auch die oben sind, werden gerne zu Opfern, die werden halt, das ist so schön, die Fallhöhe dann jetzt, wenn man jetzt Christian Wulff, Gutenberg und so weiter nimmt. Das war ein Riesengenuss, glaube ich, für viele, die schönen, noch relativ jungen Männer zu jagen und ihnen was anzuhängen. Und selbst wenn dann wenig übrig, beim Christian Wulff sind, glaube ich, 300 bis 400 € oder so übrig geblieben, das hat niemand mehr gejuckt, das weiß fast auch niemand. Das kommt dann, das wird dann monatelang ist es auf den Titelblättern und das mit den 300 € kommt in der Randspalte auf so groß natürlich. Und das fällt für mich unter diese Sündenbockjagd nach oben, ne? Also hinter der natürlich Neid besteht und steht und wo so Phänomene und wo dann halt auch die Tat muss nicht so groß sein, da geht es um die Fallhöhe, ja, des gestürzten Gottes. Und selbst wenn man ihn selbst nach oben geschrieben hat, so wie bei Obama, vorher schreiben halt alle, der Messias kommt und wird uns retten und nachher, na, der liefert doch nicht, er hat doch nicht die Welt gerettet, ja, no, na, wie wir in Wien sagen würden, geht ja auch gar nicht, ne?
Mich interessiert ein Satz, den du gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, also der, du hast formuliert, ein gesellschaftliches Ziel könnte sein, das Differenzierungsvermögen von Opferzuschreibungen zu schulen. Mhm. Und das interessiert mich, ob du da auch irgendwelche Lösungen hast, wo es mal funktioniert hat, das, was du so als Ziel formuliert hast, so auch was man aus dem Drama-Dreieck vielleicht für einen Weg raus formulieren könnte für eine Gesellschaft.
Das habe ich auch, waren meine Überlegungen, weil was folgt aus dem Ganzen dann sozusagen. Und da muss ich aber noch ein bisschen weiter ausholen, weil ich habe mich dann auch stark beschäftigt mit Amokläufen und eben Terroranschlägen und so weiter, wo ich finde, dass die Gesellschaft zweischneidige Botschaften sendet, weil ja auf der einen Seite den Opfern stark Beachtung geschenkt wird und dadurch diese Terroranschläge und Amokläufe erst interessant werden für die Täter, weil ohne die Aufmerksamkeit der Medien ist es überhaupt nicht interessant, auf irgendeinen Weihnachtsmarkt zu gehen und Unschuldige umzubringen. Das macht man nur, damit man monatelang sein Gesicht in den Medien sehen kann. Ob dann Anliegen dahinter steckt, das ist oft gar kein richtiges Anliegen mehr. Deswegen habe ich auch Bücher gelesen, wo deren Autoren der Meinung sind, also eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen den Amokläufern mit privater Agenda und den Terroristen, die Unschuldige umbringen. Zumindest ist der Übergang fließend und von der Historie kann man auch sehen, dass die sich wechselseitig nachahmen. Also da kommt ein Amoklauf, danach kommt ein Terroranschlag, dann kommt wieder ein Amoklauf und das ist da eben das, die Krux mit der Nachahmung, über die werden wir morgen in Extenso sprechen, halt die Mimesis, dass der Mensch durch Nachahmung lernt und eben auch immer das begehrt, was der andere hat, unter anderem die Aufmerksamkeit, die der andere hat. Und ich habe da verschiedene Vorschläge gemacht, mehr darauf zielen, wie man mit Tätern in der Öffentlichkeit umgeht, weil ich schon finde, dass Täter sehr verherrlicht werden. Also bei uns in Österreich, da gab es ja nach dem Campusch-Fall, gab es ja noch die Geschichte Josef Fritzl. Ich weiß nicht, ob alle das kennen, das ist dieser Herr aus Amstetten, der seine Tochter im Keller gefangen gehalten hat und mit ihr 7 Kinder gezeugt hat. Ja, und wenn sowas bekannt wird, da sind alle immer ganz, ja, ein potenter Täter und da ist er so intelligent und die Logist, wie der das geschafft hat, der Wahnsinn, so viele Jahre das geheim zu halten. Und es ist also, da steckt so eine unverhohlene, finde ich, für mich Bewunderung immer dahinter. Das Opfer kann sich brausen gehen und der Täter ist jahrelang in den Medien und das zieht natürlich auch Wahnsinnige aller Couleurs an, auch mal so ein toller Hecht zu sein. Und da gibt es ja im Punkt Selbstmord gibt es ja Medienrichtlinien, an die sich Medien sogar halten. Das nämlich über das sogenannte Werthergesetze, weil ja das Selbstmorde, die in den Medien groß berichtet werden, auch regelmäßig zahlreiche Nachahmungstäter nach sich ziehen. Und genau so ist es bei Terroranschlägen. Und da gibt es manchmal aber noch sehr vereinzelt den Versuch, das heißt ein Herostratgesetz oder Damnatio Memoriae, gab es angeblich schon in der Antike. Da gab es einen Herrn namens Herostrat und der hat irgendeinen Tempel, die Bibliothek oder irgendwas angezündet, um weltberühmt zu werden. Und dann haben die aber verboten, seinen Namen zu nennen, um das zu verhindern. Und das wäre ein Herostratgesetz, dass man einfach, Obama hat das versucht, nach dem Amoklauf von Aurora 2012, wo die in dieser Batman-Kino-Premiere ein Amokläufer halt mehrere Kinozuschauer getötet hat, dass der Name des Täters nicht genannt wurde. und dadurch dieser Ruhm nicht möglich ist. Das ist genau, ja, beim Selbstmord eben funktioniert's, aber Amri war monatelang auf den Titelblättern, monatelang. Und dann wundert man sich, wenn andere junge Leute auch auf die Idee kommen, mal ein großer Zampano zu sein, sozusagen. Und das ist eben, wäre der Vorschlag von diesem Herostratgesetz, dass man eben auch die Gesichter und Namen der Täter nicht die ganze Zeit abfeiert und dann bei Verbrechern sich die ganze Zeit ein runterholt, wie potent, und ja, das war für mich ungustiös, auch in seriösen Zeitungen schwärmen dann alle, unter Anführungszeichen, wie potent, wie intelligent und so weiter, ja, na und, ja, so intelligent wäre ich auch, aber ich mache es nicht, ja, also der so glaubt nicht, dass der so überdurchschnittlich intelligent war, er ist bestimmt kein Vollidiot gewesen, aber dass da nachher die Intelligenz von so jemanden anzubeten, finde ich unmöglich. Aber gegen dieses Herostratgesetz ist auch eingewendet worden, naja, dass es dann die Aura noch erhöht von jemandem, wenn der da so geheim ist, und andererseits natürlich Herostrat selbst spricht dagegen, weil der ist immer noch weltberühmt. Also, und es gab einen sehr interessanten Artikel in der Zeit vor wenigen Monaten von einem Benjamin Berbner, hieß der, glaube ich, der also versucht hat, das Ganze zu durchdenken und dann zum Schluss gekommen ist, dass man aufhören muss, über Terrorakte zu schreiben. Das klingt brutal, aber man muss aufhören, über Terrorakte zu schreiben und zum Fußball zurückgehen und aufhören, sich aufzuregen, weil das Ganze, der Terror beruht nur darauf, dass die Öffentlichkeit sich aufregt, weil sonst gibt's keinen, macht es keinen Sinn, irgendwelche unschuldigen Leute umzubringen. Nur wir alle kennen die Medienlandschaft, und es scheint utopisch, dass sich da alle Medien dran halten, weil Medien leben halt von Opfern. Das ist auch eine der Thesen, aber Medien leben von Opfern. Das sind Kriege, also echte Opfer und Skandale. Und es ist eigentlich, die allermeisten Mediengeschichten drehen sich um Opfer. Und die Menschen sind fasziniert davon. Und wenn es nur die schnöde Erleichterung ist, nicht betroffen zu sein, ah, da war ein Erdbeben. Und also das ist halt... Ich stelle das zur Debatte am Schluss eben von meinem Buch. Erstens eben diese zweischneidige Botschaft, die, finde ich, an Jugendliche geht, wo manche Pädagogen wie Jesper Juhl schon meinen, dass es ein Aggressionstabu gibt. Ja? Also dass jede Aggression von Vierjährigen, wenn die mal einen anderen hauen und das nicht mit Ich-Botschaften lösen, dass der... Dass dem Vierjährigen dann ein Aggressionsproblem attestiert wird und ihm die Schuld zugeschoben wird. Und gleichzeitig sehen aber Heranwachsende, dass jedes Videospiel, jeder Fernsehfilm, Breaking Bad, alles handelt nur von Mord und Totschlag, und die werden aber verherrlicht. Ja? Und jeder schaut seinen Tatort am Wochenende und alle sind fasziniert von Gewalt. Und das ist, glaube ich, für Erwachsene, die verstehen ganz genau, dass es eigentlich die eigentlichen Helden sind die Gewalttäter. Ja, und das Zweite ist halt, dass diese Vorwurfskultur halt dazu führt, dass man immer die Schuld bei anderen sucht eben und nicht bei sich selbst. Dieser Vorschlag, eben über Täter so gut wie möglich zu schweigen, das ist eben ein hehrer Wunsch, ob das realistisch ist, weiß ich nicht genau, aber ich denke eben, darüber werden wir auch morgen sprechen, dass es darum geht, diese Sündenbockprozesse, um die es ja geht, die laufen zum größten Teil unbewusst ab, und dass diese Prozesse bewusst zu machen und zu benennen schon einen großen Schritt in die richtige Richtung darstellt, finde ich, weil man da nicht mal so leicht mitmachen kann. Also deswegen ist mein Hauptziel von diesen Büchern, einfach das Bewusstsein zu schärfen, wie man diese Worte verwendet, Opfer und Täter, und ob es das immer so scharf zu trennen ist und vielleicht den Retter eben möglichst noch dazu, wenn man, vor allem wenn man im Medienbereich tätig ist, und eben diese Begriffsdifferenzierung zu halten und dadurch eben eventuell erkennen zu können, wo diese Sündenbockprozesse eben stattfinden. Weil ich glaube, dass es wenig Bewusstsein dafür in der Öffentlichkeit gibt. Und eben ja, Schadenfreude ist halt für viele eine schöne Freude. Und wenn es dann einen schönen jungen Politiker trifft, den man stürzen kann, da hat man dann auch null Mitleid. Ne? Viele machen da nicht mit, aber haben trotzdem, das ist so eine heimliche Akklamation, ist ja auch sehr viel, so wie beim Terror halt, wo bestimmt die Mehrheit, das, auch der Muslime, das ablehnt, aber wie im Nationalsozialismus, wo die Mehrheit halt mit heimlicher Akklamation das auch mitgetragen hat, sozusagen. Ja, aber eine Lösung habe ich da leider nicht. Aber ich denke, dass es eben gut ist, sein Bewusstsein für das zu schärfen und zu sehen, dass es die gleichen Prozesse auf verschiedenen Ebenen sind, eben Mobbing im Büro oder im Internet oder via Bildzeitung oder auch via Qualitätszeitungen, weil die machen ja auch mit. Also beim Kachelmann haben alle mitgemacht. Ne? Und nachher war Schweigen in der Leitung.
Eine sehr schöne, bevor Sonny fragt, eine sehr schöne Illustration für das mit der Fallhöhe habe ich gefunden auf tagesschau.de, Titel zum Rücktritt von Martin Schulz vom Anspruch auf das Außenministeramt: der Ikarus aus Würselen. Und ich finde gerade dieses aus Würselen, das macht die Fallhöhe noch größer.
Ja, ja, das ist die Genugtuung, natürlich. Ja.
Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das, was du vorher gesagt hast. Das hat mich nämlich sehr interessiert. Und zwar, dass es inzwischen ja sehr schwierig geworden ist, sachliche, thematische Debatten zu führen, weil sich die Menschen, wenn sie sachlich kritisiert werden, weil sich viele dann eben gleich emotional gekränkt fühlen und dann sich als Opfer gerieren und zurückschießen, sodass es dann relativ schwer ist, über die Sache einfach zu sprechen. Mhm. Und das finde ich, also das finde ich sehr interessant, weil ich das auch in letzter Zeit verstärkt halt bemerke. Ich engagiere mich gerade so ein bisschen politisch in meiner Heimatstadt. Ne, ganz furchtbar, macht es nicht, bitte. Ja. Also, und da finde ich das einfach ganz schwierig, weil ich bin so gefühlt die Hälfte der Gespräche erstmal damit beschäftigt, zu deutlichen, dass ich in Frieden komme, dass ich niemandem was zu leiden tue, dass das gar kein Angriff war, was ich gerade gesagt habe, sondern dass ich jetzt thematisch arbeiten möchte. Mhm. Und es gehen dann einfach schon mal 50% der Gesprächszeit darauf, dass ich sagen muss, dass ich kein Täter bin. Ja? Ja, und ich möchte jetzt einfach mal praktisch werden und fragen, was kann man denn da, siehst du da irgendwelche Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte, wie kann man diese Kultur des sich als Opfer fühlen, wie kann man der irgendwie gegensteuern, was kann man da machen?
Tja, ja, also ich stimme dir zu, es ist ja auch meine These, dass es immer, dass das gesellschaftliche Klima zunehmend vergiftet wird durch diese Vorwurfskultur einfach, die kein Argument mehr gelten lässt und ein Argument mit einem Gegenargument beantwortet und mal grundständig annimmt, dass man was Positives will, sondern ich weiß es nicht, es ist zu leicht und gleichzeitig, also für denjenigen, der mit Vorwürfen zurückantwortet, für den ist es leicht und er kann sich gut fühlen. Das heißt, das zu knacken, ist, glaube ich, deswegen verbreitet sich das ja auch so schnell, ist relativ schwierig. Und ich bin ja auch mit meiner eigenen Zunft, ich sitze jede Woche einmal in der Redaktionssitzung, und ich finde, dass es auch schlimmer geworden ist, dass selbst in der eigenen Redaktion, wo man davon ausgehen sollte, dass alle so halbwegs keine Schwerverbrecher sind und mit irgendwelchen schrecklichen Meinungen daherkommt, man nicht mehr mit der Griechenland-Krise als angefangen, der Flüchtlingskrise und so weiter, dass man nicht mehr Argumente für und wieder austauschen kann und dann sagen, okay, du hast mich überzeugt, das gibt's ja dann nicht mehr, weil es vorher ist das Gefühl, gekränkt zu sein, und der Kopf hört gar nicht mehr zu und kann sich gar nicht mehr von Argumenten überzeugen lassen oder sagt, ja, gutes Argument, aber überzeugt mich doch nicht, oder wir treffen uns in der Mitte oder irgendwas in der Richtung, und deswegen bewundere ich auch zunehmend Politiker oder Menschen, die sich politisch engagieren. Ja, das Einzige, was mir eingefallen ist bis jetzt, ist eben das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das überhaupt ist und dass nicht alle wahllos rumschießen, sondern dass man sagt, halt, stopp, wollen wir nicht. Und mir geht es auch so, wenn ich irgendwo eine Lesung habe, und sei es aus dem Roman, und danach diskutiert man mit Leuten über Massentierhaltung oder irgendwas. Es geht nur noch um, wenn man irgendein Argument sagt, aber du bist auch kein Gute. Sag ich, halt, stopp. Wir wollten hier doch Argumente austauschen und schauen, welches Argument gewinnt. Also eine stinknormale Unterhaltung mit irgendwelchen Leuten, wo man sich halt früher den ganzen Abend über einem spannenden Thema die Ohren heiß geredet hat, endet immer so, dass man gleich mal mit der Moralkeule kommt und das Argument gar nicht mal beachtet wird. Ne? Vor allem, wenn das Argument schlagend ist, dann ist es natürlich... Wenn man das Argument nicht widerlegen kann, dann, und da war ich in der Diskussion, nur um das ein bisschen aufzuheitern, über Massentierhaltung und ob einem die Tiere da leid tun. Und dann saß mein zweiter Autor, der mit mir da gelesen hat, so ein Slam-Poetry-Autor dabei. Und der hat dann gesagt, ja, also mir tut der Baum viel mehr leid als das Schwein. Und derjenige konnte dann nichts mehr sagen, weil der hat ihn mit eigenen Waffen sozusagen geschlagen, weil wie soll man sagen, dass der Baum, dann konnte der auch nichts mehr sagen, dass der Baum nicht mehr genauso viel Mitleid wie das Schwein verdient. Also das fällt, glaube ich, unter paradoxe Intervention. Aber ich weiß nicht, wie viele Leute dem zugänglich sind, solchen...
Wir haben jetzt noch 5 Wortmeldungen, damit ist die Liste geschlossen für die Zeit vor Mittagessen. Wir fangen da an.
Ich frage mich häufig in letzter Zeit, ob wir bald so einen Kipppunkt erreicht haben, was diesen Opferkult betrifft. Also beispielsweise so ein Phänomen wie Donald Trump lässt sich ja vielleicht auch dadurch erklären, dass einige Leute, die ihn gewählt haben, sagen, wir finden das gut, dass sich da einer hinstellt, der ganz bewusst kein Opfer sein will. Der aus jeder Pore ausschwitzt, ich bin ein Täter, der sich um PC nicht schert, der mit jedem Auftritt 1000 Mikroaggressionen erzeugt. Meine Frage an dich, was denkst du, wie geht die Entwicklung weiter? Schaffen wir das noch lange, solche kleinteiligen Opfergruppen zu finden? Wann ist da Schluss und wie geht es dann weiter? Kippt das in eine entgegengesetzte Richtung oder wie kann die Entwicklung aussehen?
Ja, die Frage habe ich mir auch in letzter Zeit stark gestellt. Mit Trump und anderen rechtslastigen Regierungen, obwohl Trump ja auch schon sich als Opfer gefunden hat. Also diesen Diskurs beherrschen mittlerweile ja alle, sogar Trump. Der Zampano-Täter hat sich schon als Opfer geriert, Opfer der Medien natürlich. Aber darin sehe ich eine gewisse oder vielleicht sogar große Gefahr, dass es dann ins Gegenteil kippt und das muss auch nicht so unbedingt Gutes heißen, ja. Also ich weiß es nicht, ja. Aber so wird es ja jetzt, es gibt ja viel Kritik jetzt auch eben an der PC, die ja auch wirklich das Rad überzogen hat und wo einfach vermutlich die Methode falsch war, weil durch Ersetzung von Wörtern schafft man ja keine Tatsachen aus der Welt und jedes Wort, alle Wörter, die an der falschen Stelle sitzen, werden ja wieder priorisiert im Laufe der Zeit. Also das war einfach auch die falsche Methode, das muss man wahrscheinlich zugeben, dass durch bloße Ersetzung von Wörtern man nichts erreicht hat, außer diesen Vorwurfskultur, die aus Schall und Rauch zum großen Teil besteht, weil sie ja nichts Reales hinter sich hat, außer eben andere Leute zu beschuldigen, aber... Wenn man jemanden jetzt nicht mehr Ausländer nennt, sondern Personen mit Migrationshintergrund, da ändern sich dessen Probleme noch null. Und dann irgendwann wird Migrationshintergrund auch zum Schimpfwort, ja, eh klar. Also, ja, aber da sehe ich schon eine Gefahr, aber solche Dynamiken sind oft, die gehen ganz lang und dann kann es schnell kippen oder es kippt schnell oder nur ein bisschen, das kann natürlich niemand vorhersagen.
Bei sexuellem Missbrauch gibt es die schreckliche Wahrheit, dass ganz oft die Täter früher Opfer waren Und ich sehe sehr wenig Möglichkeiten für Menschen, aus diesem schrecklichen Kreislauf zu entrinnen. Und darüber wird zum Beispiel ganz wenig geredet. Und das heißt ja, dass ein Opfer sozusagen keine andere Möglichkeit fand, als selbst zum Täter zu finden, um aus diesem Kreislauf rauszukommen. Das ist ja sogar bei Menschen, die gekidnappt werden und dann länger in der Gewalt eines anderen Menschen sind, oft so, dass sie ja irgendwas an ihrer Situation verbessern müssen und dann sich so ein bisschen solidarisieren mit den Tätern. Und also das Opfer braucht eine bessere Situation. Und das heißt, da müsste man doch etwas dran tun. Und was jetzt zum Beispiel für Menschen wird, die feststellen, sie sind in Gefahr, andere zu missbrauchen, weil es ihnen selbst mal schlecht geht. Man sieht nirgendwo Angebote. Das wird alles im Dunkeln gehalten. Das finde ich eine ganz schreckliche Wahrheit. Und niemand tut etwas.
Ja, also das ist auch eine geschichtliche Entwicklung. Ich stimme dem zu. In den 70er Jahren gab es noch viel mehr Täterarbeit, weil Täter wurden ja damals auch als Opfer gesehen, Opfer ihrer Kindheit oder Opfer des Staates und der Linken. Die haben ja stark eben Täter schützen wollen gegen die Polizei und so weiter. Und jetzt durch diesen Opferhype ist das schon umgeschlagen, dass mit den Tätern eigentlich niemand mehr Mitleid hat und dass auch Gelder wegfallen für Täterarbeit und so. Also wenn man mit Leuten spricht, die in der Täterarbeit sind, die haben es schon sehr schwer. Und erstens steigen diese Vorverurteilungen in der Öffentlichkeit und zweitens gerät eben aus dem Blick, was ja auch oft der Fall ist, dass Täter frühere Opfer war und dass man denen auch helfen könnte, um diesen Kreislauf, der ein Kreislauf ist, um diesen Kreislauf irgendwo aufzubrechen. Und das ist auch eine der negativen Entwicklungen durch die der Sensibilisierung für Opfer, dass der Täter eigentlich aus dem Fokus geraten ist. War das die letzte?
Nein, noch eine? Ich stelle mich hin. Wie konnte es passieren? Also wir sprechen sowohl das Wort Täter als auch Opfer jetzt relativ negativ mit so einem Hintergrund aus. Wie konnte es denn insgesamt passieren, dass Täter so wenig sexy ist und Opfer viel mehr Sexiness hat, sage ich mal so. Ah, so. Und also ich bin bekennende Täterin, sage ich mal so. Ich bin nämlich Künstlerin und Unternehmerin und wenn ich keine Frau der Tat wäre, würde ich ja komplett ablosen. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, damit biete ich auch eine enorme Angriffsfläche. Aber ich stehe dazu, dass ich Täterin bin. Und dann mache ich einen Fehler und dann, ja, okay. Aber dann bin ich ja kein Opfer, sondern ich revidiere mein Handeln. Und mein Trick dabei ist, dass ich, und das war heute Morgen in der Andacht so toll, dass ich unterbreche mein Denken. Also diese Idee, das mal zu unterbrechen und innezuhalten, sagen, stopp. Also was sehen wir? Was, also mal wahrzunehmen, was ist. Das ist ja das, wo es heizt sich immer mehr auf und du und ich und du und ich und Täter, Opfer, Täter. Und mal diese Rollen abzulegen und eine Unterbrechung. Aber ich möchte unbedingt gerne, dass Täter sein auch wieder was total krass Tolles ist, was Schöpferisches.
Ja, also nur kurz, weil alle sind schon müde und wollen zum Mittagessen. Also da zeichne ich auch ein paar historische Entwicklungen auf. Da werden zwei neue Krankheitsbilder dafür verantwortlich gemacht meistens. Das eine, es ist ein Buch von einem französischen Soziologen Alain Ehrenberg, vielleicht kennen manche das, das Erschöpfte Selbst. Da geht es darum, dass der Mensch in der nicht repressiven Gesellschaft, also in der unserer heutigen Gesellschaft, die nicht mehr von Verboten und Pflichten geregelt wird, sondern von Verantwortung und Eigeninitiative, sich überfordert fühlt, weil man jede Sekunde irgendwelche Entscheidungen treffen muss und nicht alle eben dazu bereit sind. Und der macht auch eben diesen Anstieg der Depressionen oder gefühlten Depressionen oder tatsächlichen Depressionen, da gibt es auch Streitpunkte, dafür verantwortlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder für sein Leben jederzeit Verantwortung trägt und wenn es nicht geklappt hat, die Beziehung, die Karriere und so weiter immer selbst schuld ist und dass es für viele Leute zu viel ist. Und ein ganz tolles Buch, das erschöpfte Selbst von Alain Ehrenberg. Und dann gibt es noch, hat jüngst in die Debatte eingeworfen, die Historikerin Svenja Goltermann, auch ein Buch über Opfer geschrieben, die Karriere der posttraumatischen Belastungsstörung. Seit den 80er Jahren, interessanterweise alles seit den 80er Jahren. Ich habe noch nicht ganz raus, warum das jetzt alles seit den 80ern ist, aber die ist 1980 zum ersten Mal in das Manual der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft aufgenommen worden und seitdem stark erweitert worden, sodass eigentlich für die posttraumatische Belastungsstörung gar keine körperlichen Merkmale mehr notwendig sind, sondern das auf reiner Befindlichkeit beruht und das auch eben sehr attraktiv geworden ist, ein Trauma zu haben, weil eigentlich nur noch mit einem Trauma man Beachtung bekommt, weil alles unter Trauma, da geht es auch um dieses unschöne Gerangel, mehr gelitten zu haben, weil unter Trauma geht es ja einfach nicht mehr. Und dadurch, dass der Trauma-Begriff, der ist überarbeitet worden, 7-mal oder so bis 1994. Und seitdem ist eben Trauma ohne körperliches Korrelat mehr die Diagnose und ist seitdem explodiert und eben wird auch natürlich dazu gebraucht oder missbraucht, sich in diese Opferrolle zu begeben und aber auch zum Teil, weil ohne Trauma man kriegt nichts mehr, keine Entschädigung, kein Geld und so weiter. Und ja, gleichzeitig steht hinter dem natürlich diese neue Anspruchshaltung, die vielleicht auch mit der Konsumgesellschaft zusammenhängt, dass eben alle glauben, dass sie ein Recht auf, und darüber für machen manche die bestimmte psychotherapeutische Bewegungen verantwortlich, von Kuhut und Alice Miller, dass jeder Mensch eigentlich das Recht auf Glück hat und wenn das Glück nicht kommt, dann muss ja irgendjemand schuld sein und man ist dann das Opfer von der Krankheit, von der Depression, von der Gesellschaft und von wem auch immer. Also da geht es um Verantwortung und da wird Freiheit und Verantwortung wird getauscht gegen Sicherheit und Opfersein.
Ja. Hallo, jetzt. Wir haben noch zwei letzte Wortmeldungen, Nina und dann noch Ulrich und dann ist rum.
Also zuerst einmal, ich habe beide Vorträge von dir sehr genossen, also beide Arten. Und ich habe drei Fragen. Also zum einen, muss aber nicht jetzt alles beantwortet werden, vielleicht auch privat oder später. Zum einen dieses dynamische Dreieck, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Opfer, Täter, Retter. Gibt es nicht eine Differenzierung oder für mich gibt es eine vierte Rolle, nämlich dass man unterscheidet zwischen Retter und Verfolger, also zwischen dem, der auf das Opfer sich konzentriert, rettet und der verfolgt den Täter. Gibt es da Differenzierungen?
Naja, ich glaube, also in dem, so wie ich es verstanden habe, da ist der Täter auch ein Verfolger, Täter/Verfolger und dann gibt es noch den Retter, aber ich glaube eben, dass der Retter auch zum Verfolger werden kann. Das sind dann die Retter zweiter Ordnung, halt via Medien und sozialem Diskurs, öffentlichen Diskurs, der dann auch wieder zum Verfolger werden kann. Ja.
Dann habe ich das, glaube ich, richtig verstanden. Und noch zwei Fragen, die zusammenhängen. Gibt es in den Studien oder in diesem Sündenbock-Mechanismus Recherchen einen Blick auf die Unterscheidung zwischen Schuldkultur und Schamkultur? Ich bewege mich sehr viel in Schamkultur. Ja. Auch Österreich ist ja mehr Schamkultur als jetzt die deutsche und anglizistische, die also herausfinden will bei einem Lösung Problem, wer ist schuld, während Schamkultur eher, wenn ein Problem ist, wie kann man es zudecken, wie kann man seine Ehre retten, wie ist die Familienehre zu retten. Gibt es einen Unterschied in diesem Mechanismus? Und die zweite Frage gleich dran, gibt es einen Unterschied zwischen dem österreichischen und deutschen der Herangehensweise? Also ich empfinde Deutschland weiter in der Aufarbeitung des Holocaust und eben dann auch, weil sie so sehr zu Tätern gemacht werden, dann als Opfer, während wir Österreicher uns ja in unserer Opferrolle von jeher breit gemacht haben.
Ja, also bis in die 80er Jahre war das ja noch intakt mit dem Opfertum von Österreich. Erste Opfer von Hitler, das war super. Und seit der Waldheim-Affäre, da ist schon sehr viel. Ich finde den Unterschied ehrlich gesagt nicht mehr so groß. Es gibt noch manche, natürlich gibt es immer irgendwelche, die sich noch auf der alten Rolle festhalten, aber auch von offizieller Seite finde ich da eigentlich nicht mehr so einen großen Unterschied. was war die Frage kurz davor? Scham und Schuld, genau. Naja, das ist eben dieser Übergang von der repressiven Gesellschaft, die halt noch bis zum Zweiten Weltkrieg, sagen wir mal, circa geherrscht hat, wo es halt um Verbote und Strafen und um Scham ging. Und jetzt geht es halt um Verantwortung, Freiheit, Entscheidungen und Schuld. Weil man ist jetzt an allem selbst schuld. Und früher war man halt reingeboren und hat sich abgefunden. Das ist auch wieder so was Zweischneidiges. Niemand wird ja zurück wollen in die repressive Gesellschaft, aber gleichzeitig muss man dem ins Auge sehen, was die Nachteile der neuen Freiheit sind, eben diese ewige Entscheidungen zu treffen, damit überfordert zu sein und nachher so schuld zu sein an einem Leben, das man halt nicht als so gelungen findet, wie man es gerne gehabt hätte. Ja. Noch einer?
Du hast dieses interessante Stichwort vom Retter gebracht und ich ahne vom Retter.
Ja.
Und sicher werden wir jetzt beim Mittagessen ganz oft uns gegenseitig als Retter bezeichnen.
Retter, vielleicht könnte das ein Schimpfwort werden.
Ja, und je länger ich, am Anfang habe ich dich so verstanden, dass du gesagt hast, also der schreibende Retter, das ist eigentlich nur der schlechte Retter. Aber ich würde gerne nochmal nachfragen, ob du das vielleicht doch allgemeiner meinst, also ob der Retter auch, also es gibt ja Kritik an den Rettern im Mittelmeer, es gibt Kritik an den Helfern, die ein Eigeninteresse haben, ob du das eigentlich auch meinst.
Ja, das meine ich auch mit. Da ist es schwieriger zu differenzieren, weil natürlich gibt es Menschen, die helfen und aus noblen Gründen, aber gleichzeitig zu viel Hilfe kann auch für den Geholfenen schlecht sein, indem er ihn halt entmündigt oder in einem entmündigten Status festhält, was wiederum dem Retter gut tut, weil manchen macht es ja Spaß, der immer Helfende zu sein und jemanden zu haben, der unter einem steht und der einen braucht und so weiter. Und da gibt es schon starke Kritik. Es gibt ein ganzes Buch von einer afrikanischstämmigen Amerikanerin, Dambisa Moyo, das heißt Dead Aid. Die tritt dafür ein, dass kein Geld mehr nach Afrika fließt. Null. Und die findet die Initiativen der Chinesen sagen wir in Österreich, in Afrika besser als die Entwicklungshilfe aus Europa und USA. Und sie war 2009 unter den 10 einflussreichsten Personen des Jahres. Geändert hat sich nichts in Forbes-Magazin oder so. Aber natürlich, also darüber kann man wahrscheinlich auch im karitativen Segment nachdenken.